del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, wunderschönen guten Abend, meine lieben Hörerinnen und Hörer von Radio Depressione, hier im Studio wieder live in Aschersleben bei Radio HBW. Unser Thema heute ist Suizid aus gegebenem Anlass, weil am 10.9. ist Weltsuizidpräventionstag und das seit 2003. Und deswegen haben wir einfach mal heute dieses Thema aufgerufen. Und weil wir der Meinung sind, hier bei Radio Depressione und auch natürlich meine oder unsere Studiogäste auch der Meinung sind, dass wir drüber sprechen, nicht nur sollen, nicht nur drüber sprechen sollen, sondern auch drüber sprechen müssen. Und weil einfach die Aufklärung irgendwo wichtig für uns ist. Und da kommen wir gleich später noch dazu. Meine Gäste sind heute, wir fangen bei der Dame an, ja. Herzlich willkommen, Jessica Kampe. Jessica, du warst ja im Januar schon mal hier, bist heute eigentlich gar nicht so speziell zum Thema da, sondern eigentlich wegen einer Verlosung. Du machst ja tiergestützte Therapie mit Huskies. Ja, und wir hatten ja mal drüber gesprochen, wo kann man, in welchen Feldern kann man das so auch noch zusätzlich anbieten? Du machst das ja nebenbei schon seit mehreren Jahren. Und nimmst du mal das Mikro vielleicht ein bisschen ran, dann verstehe ich auch dich.
So besser?
Nicht wirklich.
So?
Jetzt wird's besser, genau. Das ist live und das darf auch so sein, aber ich muss ja auch was verstehen. Ja, und du bist ja eher so im Seniorenbereich unterwegs gewesen.
Ja.
Mit Kindern und da haben wir uns unterhalten, Mensch, wie sieht's denn aus jetzt mit Menschen, die psychische Probleme haben und hin und her, da haben wir lange drüber philosophiert und du kamst dann letztens mal mit einem Anruf und sagtest, Mensch, du, dein Verein, die sitzen in Thüringen.
Ja.
Ja, mach mal das mal ein bisschen hoch.
So besser.
Nicht?
So.
Den Hebel nach oben.
Vielleicht ist es nicht eingeschaltet?
Doch, doch, eingeschaltet ist es.
Ich glaube, sonst wird man das ja gar nicht verstehen.
Ja, so?
Ich verstehe dich zumindest nicht so gut, aber wenn man es draußen in der Regie versteht, Steffen, ja, ne? Versteht man sie nicht? Nee. Dich versteht man gar nicht.
Sowas.
Warte. Mikrowechsel.
Warte, wir wechseln mal.
Ja, das ist bei den Damen mit den frisch geföhnten Haaren.
Hätte ich jetzt auch gesagt, besser?
Nee. Ja?
Lass mal den Regler auf.
Du hast ja nicht viel gesagt bisher.
Nee.
Nee, aber wenn man es draußen nicht versteht, verstehe ich es ja auch nicht. Bisschen höher?
So? Auch nicht? So?
Mm. Ja, das ist, wenn man so spät kommt, ne? Da kann man vorher mit einem.
Sag mal. Schwer beschäftigt, ja.
Schwer. Du musst halt ein bisschen lauter sprechen. Ne?
Da
guck mal. Ja, die Hörer müssen die auch verstehen, sonst denken die, was führt der Rettich da für Monolog? Na, wir wussten es ja schon immer, ein bisschen verrückt ist er ja. Aber jetzt spricht er auch schon mit sich selbst. Wie gesagt, du bist ja eher so im Seniorenbereich vorher tätig gewesen und ja, und dann haben wir einfach mal mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, die mit der Frau Grundling gesprochen, die für den Salzlandkreis zuständig ist, ob es da eine Möglichkeit gibt und die war auch gleich sehr, sehr angetan von unserer ja, Idee. Und das Ganze möglich machte, Jessie, wer?
Das Ganze macht möglich der Verein Hunde helfen e.V.
Ja.
Kannst du mich jetzt verstehen? Ich hoffe, ihr versteht das. Genau, das hat sich so ergeben. Die arbeiten auch tiergestützt mit Hunden, daher der Titel. Und die sponsoren ebenso Leute, die tiergestützt arbeiten, um das voranzubringen.
Gut. Ja, da sagen wir mal Danke und auch Danke an die Frau Krümling, die ja nachhören wird. Ich grüße Sie mal, Frau Krümling, ne, wenn Sie das dann nachhören. Wir wollten ja einen Test machen. Sie rufen mich dann bitte an. Dankeschön. Ja, hat einen Aufruf gestartet an die ganzen Selbsthilfegruppen hier im Salzlandkreis. Das hat was damit zu tun, mit der Räumlichkeit, mit dem Wohnort und so weiter. Ja, das können wir jetzt natürlich nicht in Hamburg sonst irgendwo machen. Also sicherlich gibt es da auch tiergeschützte Therapie. Das ist ja auch nur eine Anregung. Und dann sage ich, Mensch, du, wir haben jetzt so reichlich Gruppen zusammenbekommen und das ist echt, du warst ja da auch sehr begeistert von, dass die Resonanz so hoch war. Wir werden heute hier diesbezüglich noch eine Verlosung machen. Dazu haben wir ja, gehe ich jetzt gleich mal über zu unseren Herrn Stefan Lange, Suizid betroffen, Buchautor, Aufklärer, YouTuber, vielleicht nimmst du dein Mikro auch mal ein bisschen ran. Das haben wir alles vorhin geübt heute.
Aber so müsste man mich doch gut hören.
Ja. Gut. Ja, Stefan, wunderschönen guten Abend. Schön, dass du den Weg, den weiten Weg hierher auch gefunden hast. Ja.
Danke für die Einladung.
Ja. Stefan, wir haben dich jetzt kurz vorgestellt und ich freue mich auf deinen Part zu dem Thema und gehe dann gleich mal weiter zum Matthias Salomo. Genau. Herzlich willkommen, du kommst aus der Ecke Dessau-Zerbst, da so die Richtung, ja, genau. Und bist dort ehrenamtlich?
Alles ehrenamtlich, ich bin Trauerbegleiter, Sterbebegleiter und ich habe die erste Selbsthilfegruppe für Angehörige um Suizid in Dessau und Umgebung gegründet.
Mhm. Und das läuft unter?
Unter der Argus.
Unter
das ist die Argus, die Angehörigengruppe um Suizid.
Genau, deswegen dieses U drinne, nicht dass Sie sich wundern, ne? Also Argus, Angehörige um Suizid, ne?
Ich habe mal den Geschäftsführer gefragt, denn das G, es müsste ja eigentlich Angehörigengruppe um Suizid heißen, aber die haben das einfach zusammengezogen, Angehörige.
Ja, und ist ja natürlich für unsere Region ja auch ungewöhnlich, ja, aber du sagtest mir, der Hauptsitz ist in Bayreuth und das ist ja in Bayern und da sagt man statt für, wir würden sagen für Angehörige, ne, Selbsthilfegruppe für Angehörige.
Aber dieses unbezeichnet eben nicht nur die Familie, sondern Freunde und Geschwister.
Ah.
Also das ist
um drumherum, also auch Freunde, Arbeitskollegen, Sportfreunde und so weiter. Super. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir möchten natürlich auch nochmal darauf hinweisen, dass ihr bitte auf euch selbst achtet. Das Thema Suizid kann triggern, ist jetzt eine Triggerwarnung. Also wenn ihr jetzt vielleicht alleine seid oder sonst irgend sowas und nicht in der Lage seid, euch das anzuhören, dann es ist ab morgen wahrscheinlich in der Mediathek drin, dann kann man es nochmal mit jemandem nachhören. Also bitte achtet da auf euch selbst und wie gesagt, sollte jetzt doch irgendwie, es kann ja irgendwie im Laufe der Sendung passieren und so weiter, sorgt für euch. Ja, im Notfall 112 anrufen und sagen, worum es geht. Das ist einfach nur ein Hinweis, den ich euch mit auf den Weg gebe, weil, wie gesagt, das ist ein heikles Thema. Und vom heiklen Thema komme ich zu dem, was der Stefan Lange immer hört. Tabuthema. Stefan, ist das Thema Suizid ein Tabuthema? Ja, nein. Und warum oder warum nicht?
Ja, also erstmal das Wort Tabu, das beschreibt ja eine gewisse Realität. Das heißt, nur das Thema wird nicht gesprochen, nicht öffentlich gesprochen. Und mich stört es eigentlich, wenn Radioredakteure, Journalisten, Fernsehmoderatoren, wenn die das Thema ankündigen, sprechen die immer vom Tabuthema Suizid. Und das ist insofern eigentlich schlecht, weil Tabus beginnen im Kopf und äußern sich über unsere Sprache. Das heißt, solange wir bei dem Thema Suizid immer das Wort Tabu davor setzen, solange bleibt es auch ein Tabu. Und wir müssen eigentlich Suizid zum Thema machen und nicht zum Tabuthema. Das heißt, wir müssen darüber mehr sprechen. Mehr sprechen im Familienkreis, Freundeskreis, in Schulen, in Bildungseinrichtungen. Und das findet einfach nicht statt oder meines Erachtens viel zu wenig statt. Und darum sollten wir eben aufhören, immer vom Tabuthema Suizid zu sprechen. Einfach um dem Thema auch die gewisse Angst oder Dramatik oder das Schmutzige, das...
Ja, es wird dann stigmatisiert.
Ja, genau. Um das einfach wegzubekommen. Und das kann man einfach machen, indem man das Wort Tabu streicht.
Mhm. Kannst du dir erklären, wie jemand auf die Idee kommt, gerade im Journalismus, zu sagen, es ist ein Tabuthema?
Ja, also ich meine, das ist ein eingebürgerter Gebrauch, ein Sprachgebrauch, nicht? Man sagt immer Tabuthema gesagt, darum verwendet man das auch immer, dieses Wort. Und wenn man vielleicht Schlagzeilen produzieren möchte, nimmt man auch Schlagwörter. Und darum, das Tabuwort ist eben ein Schlagwort, damit generiert man Aufmerksamkeit. Das ist, daher wahrscheinlich kommt das. Ne? Aber ich würde dafür plädieren, das einfach künftig weniger zu verwenden, das Wort.
Gar nicht. Gar nicht, würde ich eher vielleicht sagen. Matthias, was sagst du?
Naja, es ist einfach schwer. Ich bekam mal die Einladung zu einem Vortrag in Kulmbach über meine Geschichte und das Thema generell zu sprechen. Und nebenher war ein Stadtfest. Und es waren 5 Leute. Das ist einfach... Warum sollte ich mich damit beschäftigen, wenn es mich nicht betrifft? Warum... Ich hab damit auch erst angefangen, als es mich selber betroffen hat. Und man kann es auch irgendwo verstehen. Also es ist kein schönes Thema. Und deshalb, ich weiß nicht, es ist schwer, da einen Anfang zu finden.
Ja gut, über Tod und Trauer und alles, was damit zusammenhängt.
Das ist generell.
Es ist schwierig, auch darüber zu sprechen. Uns fehlen manchmal die Worte, uns fehlt auch eben die Erfahrung. Man kümmert sich so lange nicht darum, bis es eigentlich betrifft. Woher hat man die Erfahrung?
Genau. Und dann Gehör zu finden, ne? Du trittst mit irgendwas, mit diesem Thema an die Öffentlichkeit und die drehen sich weg, weil ich könnte mich jetzt gerade mit anderen oder angenehmeren Themen beschäftigen.
Das war ja auch für mich ein Grund, also diese YouTube-Serie zu machen, die ich gemacht habe.
Weil man da explizit danach...
Nein, das kam aus der Notwendigkeit heraus, aus einem Bedürfnis. Mir ging es zu dem Zeitpunkt schlecht. Also ich hatte wieder so einen Rückfall, so eine suizidale Krise und habe das aber dennoch öffentlich gemacht, weil es ist so, die Medien bieten... Wir sagen ja, wir sprechen nicht gerne über das Thema. Und darum müssen wir erstmal dankbar sein, dass ihr heute das Thema aufgreift. Aber in aller Regel, ich hatte auch schon Radio- und Fernsehinterviews. Redaktionell bekommst du 3, 5 oder 10 Minuten Redezeit. Wie kannst du in so einer kurzen Zeit das Thema aufarbeiten? Das geht nicht. Und darum, YouTube gibt es keine Längenbeschränkungen, keine redaktionellen Vorgaben. Und es war auch niemand da, der mir Einschränkungen machte, wie ich meine Geschichte erzählen sollte. Und so haben wir in kurzen Episoden mein ganzes Leben eigentlich erzählt. Es sind 61 Folgen und die Gesamtanhörzeit sind 8 Stunden und 4 Minuten. Und so kann sich der Zuschauer selbst schauen, wie schnell er das zusammen, wie schnell er sich das anschaut, ob er alles auf einmal schauen will oder vielleicht pausieren möchte. Ich habe von vielen Leuten gesagt, die mussten abbrechen, weil sie es zu sehr angerührt hatte. Aber ich habe auch gehört von einem, der sich das an einem Wochenende zweimal angehört hat, also die komplette Serie. Nee. Und diese Serie YouTube...
Warst du oder was? Weil
ich
so eben...
Ich habe eingesprochen. Also man muss auch ein großes Lob machen an den Redakteur, der das gemacht hat. Das ist ein professioneller YouTube-Kanal, der erst durch den Schnitt, die Aufzeichnungszeit waren 15 Stunden, erst durch den Schnitt ist eben diese Lebensgeschichte entstanden. Und die vielen positiven, überwiegend positiven Reaktionen haben uns sehr, sehr beeindruckt. Und da habe ich wohl viele Menschen erreicht mit. Also die Serie heißt, falls das jemand fragt, komm lieber tot. Mit diesem
auch sehr provokativ.
Ja, das geht darum, dass das Intro, das ist von Mozart, komm lieber mein. Und deswegen haben die wahrscheinlich, da kamen die dann auf komm lieber tot. Die haben auch eine andere Serie gemacht, eine noch populärere. Das ist Schorestein-Papier über einen Drogensüchtigen. Also da ging es um das Thema Kriminalität und Drogensucht. Aber der Autor reizte besonders, meine Geschichte zu erzählen, weil er sagte, das Thema Suizid taucht nirgends auf. Und er sagte, das müssen wir eigentlich machen. Und es ist was ganz Einzigartiges entstanden. Und darüber bin ich ja eigentlich sehr froh. Und ich kriege auch heute noch, also ich habe bis heute über 500 E-Mails bekommen, Nachrichten, private Nachrichten über Facebook. Und die sind sehr, sehr bewegend, ergreifend von Betroffenen, von Hinterbliebenen, von Angehörigen. Also was wir da geschaffen haben, ist eine tolle Sache, eine wichtige Sache eben auch, weil so offen wird über das Thema nirgends gesprochen. Es ist natürlich auch so, dass viele Medien Beschränkungen machen. Die sagen, die geben natürlich vor, du darfst nicht alles erzählen, du darfst, weil es natürlich erwiesen ist, dass es einen Nachahmereffekt gibt, den sogenannten
Werther-Effekt. Und das ist ganz, ganz wichtig, darauf Rücksicht zu nehmen. Nicht? Also man muss da schon vorsichtig mit dem Thema, auch respektvoll mit dem Thema umgehen. Ja, ich möchte jetzt nochmal kurz zurückkommen. Wir sprechen nicht über den Tod, wir sprechen nicht über Trauer. Das ist aber ein Grundproblem meines Erachtens von auch einem Kult, weil andere Völker, die vielleicht jetzt nicht so viel Wissen haben wie wir, was wir jetzt meinen, ja, Wissen ist ja manchmal auch, zu viel Wissen ist manchmal auch zu doof. Ja. die wissen ja, okay, also wir wissen es ja auch, aber wir verdrängen es immer. Der Tod gehört zum Leben dazu. Du wirst geboren, um irgendwann zu sterben. Warum?
Hat aber auch viel zu tun mit unserer christlichen Prägung, gerade Kirche, also ich bin ja ein großer Gegner von Kirche und deren Politik, das muss man sagen, bei uns wird das auch wirklich so fast ja von der Kanzel runter gepredigt, so nach dem Motto, über Tod und Trauer wird nicht gesprochen. Das Thema Suizid galt ja in lange Zeit als Sünde. Ja. Also das heißt, du bist dann komplett schon mal ausgesondert, wo die Kirche sagt, wir sind alle eine Gemeinschaft, schafft es die Kirche immer wieder, ganz wichtige Teile der Gesellschaft auszuschließen durch ihren Dogmatismus. Und darum das Wort, also daher kommt das auch aus dieser Prägung, kann ich mir vorstellen, dass das einen großen Einfluss hat, eben unsere Erziehung auch, darüber nicht zu sprechen, über Tod und Trauer.
Ja, also gerade was Suizid angeht, da war die katholische Kirche ja also ganz vorne dran mit Fegefeuer und ich glaube bis in die, ich weiß nicht, Mitte der 80er läutete auch bei Suizidenten beim Begräbnis keine Glocke. Es wurde keine Trauerrede gehalten und so. Aber da muss ich sagen, das weicht jetzt langsam auf. Also gerade eben, du hast es vorhin angesprochen, der Präventionstag, den machen wir mit dem Kirchenrat zusammen. Das ist ein ökumenisches Gedenken. Und da ist der Propst, der katholische, und auch die evangelische Kirche ist dabei. Und ich finde das eine tolle Annäherung. Also vielleicht ist das unsere Generation, die als
genau,
das wir, aufzuweichen.
Ja. Wir haben jetzt die Aufgabe, ich habe jetzt hier fast die Liane vergessen, die natürlich auch bei uns hier im Studio ist, die hier so hinter mir sitzt, weil unser lieber Matze ist ja heute im wohlverdienten Urlaub und hallo Liane,
hallo,
schön dass du auch da bist und ich würde sagen, wir machen erstmal ein bisschen Musik.
Ja.
Ist das für euch? Okay, König der Löwen, die Ewigkeit. Ja, das Leben ein ewiger Kreis und ja, manchmal läuft es halt nicht ganz rund und und dann kann man schon mal so auf so Gedanken kommen. Stefan, du bist ja persönlich betroffen. Matthias, bei dir war es 2012
die Mutter,
da fingst du dann an, dich damit zu beschäftigen.
Ja.
Hast, so wie ich gelesen habe, erst probiert das allein für dich.
Ja.
Und bist dann an deine Grenzen.
Ja, also spätestens wenn man merkt, dass ich bin immer auf, also mein Arbeitsweg führte an der Autobahn vorbei und ich dachte, eigentlich, wenn du jetzt falsch rum drauf fahren würdest, jetzt ist es in 5 Minuten hinter dir. Und wenn ich das anderen Leuten erzählt habe, ja, und das kannst du doch nicht machen, denk doch mal an die anderen, die du da mit in den Tod reißt, und ich dann geantwortet habe, mir doch egal. Da wusste ich, dass ich Hilfe brauche.
Ja.
Und die habe ich mir gesucht. Erst online, wie man das so macht. Du suchst im Internet, was zu dir passen könnte. Und dann habe ich die Argus entdeckt, Online-Forum, habe da eine Weile geschrieben. Dann habe ich mich der Leipziger Gruppe angeschlossen und so begann mein Weg.
Also ich persönlich finde das auch sehr gut, dass man, wenn man über etwas in dem Bereich, auch allgemein Psyche, nicht Bescheid weiß, dass man da vielleicht auch erstmal im Internet guckt und wenn man da die Möglichkeit hat, da vielleicht erstmal, um da erste Berührungsängste, Scham, was ja da auch irgendwo wahrscheinlich ein Stück Rolle spielt, ja, dass man da erstmal die Möglichkeit hat,
richtig,
zu schreiben, so anonym vielleicht, glaube ich auch, ne? Das richtig ist, glaube ich, erstmal so der erste Schritt.
Was schreiben denn die anderen? Und
ich bin ja nicht so ein Freund von solchen Ding, weil, wie du gerade schon sagtest, es war für mich so ein Stichpunkt, so ein Triggerpunkt, gerade so, was die anderen schreiben. Da wird ja viel Wirrwarr auch.
Natürlich, natürlich.
Geschrieben.
Also auch viel gefährliches Halbwissen und so. Es begann bei mir eigentlich mit der Frage nach dem Tod meiner Mutter, wer kommt jetzt dafür auf? Und so begann das, dass ich einfach im Internet geforscht habe. Und so bin ich immer weiter reingekommen. Und da war auch jemand, der diese Frage gestellt hat. Und hat aber für sich gefragt, wenn ich mir das Leben nehmen würde, wer müsste dafür aufkommen? Und dann haben die den Tod gemacht. Dann haben die einen Shitstorm. Denk doch mal an die Leute, die du da, was du denen da antust und so. Und dann wollte ich eigentlich, das war dann schon ein alter Thread, ich wollte dann auch noch fragen, lebt der noch, den ihr da fertig gemacht habt? Weil jemand, der eine solche Frage stellt, der macht doch das nicht, das ist doch ein Hilfeschrei.
Ja,
würde das ich. Ist doch ein Hilfeschrei, das ist ein Versteckter, weil er fragt, wer dafür aufkommt, aber eigentlich sucht er damit jemanden, der ihm zuhört. Und die haben den da fertig gemacht. Und
also da wirklich ein Stück weit. Und dann
professionelle Hilfe.
Dann professionelle Hilfe. Wie sah die dann aus?
Ich hatte ein Gespräch mit einer professionellen Therapeutin, aber wie das eben bei Therapeuten so ist, die haben lange Wartelisten und in der Zeit bin ich dann selber aktiv geworden. Ich hatte mit ihr ein Gespräch über eine Stunde und sie sagte, das ist ein interessantes Thema, aber ich habe eine lange Warteliste. Ich habe irgendwie 24 Telefonnummern gekriegt, und keiner hat geantwortet.
Gut, sag ich mal, wir hatten das in der vorletzten Sendung, dass es wirklich jetzt auch funktioniert, wenn man ganz dringend einen Termin braucht. Das ist sicherlich von Region zu Region unterschiedlich. Also man kriegt dann, wenn man beim kassenärztlichen Dienst, bekommt man innerhalb von 14 Tagen einen Termin. Ja, wir haben ja eine vorzügliche Psychiaterin, die hat wohl, ich weiß nicht, ob das in Sachsen-Anhalt jetzt so ist, angeblich ist es in Thüringen nicht so. Ich habe ja viel erzählt, mir auch so Halbwissen. Also ich weiß, hier ist es so, da ist ein Sprechtag, wo 10 Patienten angenommen werden, und es das heißt ja nicht, also neue Patienten, ja, da muss man sich früher anstellen, wie früher okay. Bei den Bananen halt, ne? Irgendwo mal Obst im Gemüseladen eine Schlange gebildet hat, ja, und die ersten 10 nehmen die dran, und manchmal ist es halt einfach nur ein Gespräch, oder manchmal ist es halt einfach so ähnlich ist es ja auch bei den Psychologen, ja, manchmal reichen ja 5, ne, manchmal ist es ja bloß eine kurze Krise, ja, und wie hast du dir da weitergeholfen, wenn du da so lange warten musstest?
Wie gesagt, ich habe mich der Argus angeschlossen, gleich, also das ging ziemlich
Was heißt schnell. Das, der Argus?
Damals war Leipzig die einzige Gruppe in der Nähe. Mhm. Und die haben sich einmal im Monat getroffen. Ich habe dort angerufen und ich fühlte mich sofort zu Hause.
Mhm. Ist das wie so eine ganz normale Selbsthilfegruppe, genau, die man so kennt, ein Moderator, Stellvertreter und alles Betroffene, also Angehörige,
die Silke,
Umfeld.
Genau, die Silke Meierhofer ist auch selber Trauerbegleiter, also die hat auch schon Ahnung, ist selber betroffen. Mhm. Das liegt allerdings schon 30 Jahre zurück bei ihr, also schon ganz lange. Mein Problem war eben erstens eine Stunde Fahrt und das für einmal im Monat, 2 Stunden. Und das war einfach, das war zu wenig.
Hm. War zu wenig, ja.
Für mich persönlich ja. War es zu wenig. Und dann keimte in mir der Wunsch, eine eigene Gruppe zu gründen. Das war damals nicht ganz einfach, weil ich mit einer, die Administrative in der Kontaktstelle hat mir zur Antwort gegeben, ja, aber das mit der Trauer, das ist ja irgendwann auch mal vorbei. Ich mache Ihnen da wenig Hoffnung. Das glaube ich nicht. So, und davon habe ich mich damals beeindrucken lassen. Und habe gedacht, ja, dann bist du halt einfach erstmal nur Gast. So, und dann bin ich weiter dorthin gegangen. Und habe dann irgendwann gedacht, dann versuchst du es auf eigene Faust, machst dich irgendwie selbstständig. Und das Anhalt-Hospiz, habe ich irgendwo gelesen, bildete Trauerbegleiter aus. Hat da nicht ganz gestimmt, waren Sterbebegleiter. Aber was der Matthias einmal anfängt, das bringt er auch zu Ende. Und ich habe es bis heute nicht bereut, Sterbende zu begleiten. Das war da habe ich meine Berufung entdeckt. Die psychosoziale Betreuung habe ich als meine Berufung entdeckt. Und dann war es soweit, dass die mich zum Trauerbegleiter im Ehrenamt gemacht haben. Und 2017 habe ich einen weiteren Anlauf gestartet mit einer neuen Administrative. Die hat gesagt, ja, klar, die war da völlig offen. Mhm. Und dann ging das auch ganz, ganz schnell. Also,
dann habt ihr die Gruppe da gegründet. Und wie oft trefft ihr euch?
Alle 14 Tage. Auch 2 Stunden, manchmal länger, das kommt dann drauf an, wie viele da sind. Jetzt Corona-bedingt war es natürlich völlig vorbei. Das hat auch vielen zugesetzt, muss ich sagen. Mhm. Das war für viele nicht einfach. Und der Vorteil, das hat mir mal eine, ich habe manchmal in den ersten Gruppen, habe ich so gesagt, ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen, dass hier nicht jeder zu Wort kam. Und hat eine Teilnehmerin gesagt, das ist der Vorteil von 14-tägig, dann rede ich halt das nächste Mal. Und das ist schön, das ist toll.
Und wie viel sind da normal im Schnitt, wenn wir jetzt keinen Corona haben?
Also das meiste waren 10 Leute. Und normal sind 6. Manchmal sind wir auch nur 4. Aber so der Kern 5, 6 Leute. Und wir sind gemischt betroffen. Wir haben viel Ehepartner betroffen. Ich habe zwei Väter drin. Ich bin der Einzige mit Elternteilverlust.
Mhm.
Und alle anderen, ja, also. Und wir profitieren von den unterschiedlichen Betroffenheiten. Also es ist nicht so, dass einer sagt, ich habe meinen Sohn verloren, das ist viel schlimmer als so. Die differenzieren nicht und das finde ich sehr schön.
Mhm.
Also ich hatte auch mal Kontakt mit Argus-Gruppen, die hatten Interesse, mal einen Suizidüberlebenden einzuladen und da habe ich Lesungen gemacht und auch Ausschnitte aus der Videoserie gezeigt.
Ja.
Und das waren bis heute die intensivsten Begegnungen mit Menschen, die ich hatte. Denn man muss erstmal sagen, toll, dass es diese Argus-Gruppen, ich glaube es sind 60 bundesweit, dass es die überhaupt gibt. Mhm. Denn ich habe Geschichten gehört, es fällt mir schwer, das zu glauben, da brechen ganzen Freundes- und Bekanntenkreise auseinander wegen des Suizides. So nach dem Motto, schon der Makel, was, da hat sich jemand in der Familie umgebracht, da muss was falsch sein bei denen. Mhm. Ein Vater erinnert, er hatte seine Tochter verloren, die gut vernetzt und sozial integriert waren, oder wie sagt man, vernetzt waren. Der sagte, da haben die besten Freunde, wechseln die Straßenseite und solche Sachen. Und nach der Lesung, ich hatte dann immer, ich habe so Lesungen mit ein bisschen Vortrag oder auch Redezeit, 2 Stunden eingeplant und wir saßen in Dresden bis weit nach Mitternacht. Also was mich so beeindruckt hat, dass Menschen, die einen Ehepartner oder ein Kind verloren haben, das wahrscheinlich schon 5 oder 10 Jahre zurücklag, wie stark diese Trauer noch ist, also womit diese Menschen so zu tun haben. Und darum ist es toll, dass es diese Argus-Gruppen gibt.
Die tragen das ja oft, weil ich sag mal, 10 Jahre ist ja eine lange Zeit, ja, wie sowas manifestiert ist oder sein kann, ja. Sicherlich, es wird immer irgendwo ein Teil bleiben, keine Frage. Aber irgendwo ist es ja da, ja. Und bei dem einen sicherlich stärker und bei dem anderen schwächer. Und ich sag mal, irgendwann fängt man dann ja auch an, also so als Depressiver weiß ich das ja, ne, wenn man so seine Maske aufsetzt, ne, weil es irgendwann nervig ist, wenn die Leute sagen, geht's dir nicht gut? Ja, heute sehe ich das ein bisschen anders. Naja, es ist ja klar. Ja, dann gab ja auch so Zeiten, wo ich dann zu Hause geblieben bin. Ich kann mir das da genauso vorstellen, ja. Da bleibst du eben lieber zu Hause, bloß, dass dich keiner anquatscht, ne, weil du heute keinen Bock hast, dich zu schminken. Ja, bei Frauen erkennt man ja so, umso mehr sie geschminkt sind, umso schlechter geht's denen. Liane, stimmt das? Muss man ins Mikro sprechen?
Ja, das stimmt. Ja. Das kann ich nur bestätigen. Vor allen Dingen meiner Freundin in Berlin, da geht's so.
Aha,
ich
kenne
viele solche Leute.
Ja.
Mich wahrscheinlich eingeschlossen.
Nicht wahrscheinlich. Ja, wir wollen ja auch ehrlich reden. Ja, wir wollen ja auch Aufklärung machen. Und ich kann mir das da auch so vorstellen. Ich meine, ich bin ja auch, sage ich jetzt mal, betroffen. Also ich kenne das ja auch aus dem Familienkreis. Und es ist manchmal so spannend, wie lange sowas nachhängt und was in den Köpfen der Menschen dann auch so vorgeht, was die dann für Blockaden auf einmal haben.
Aber weißt du, was ich auf eine Reaktion bekommen habe? Ich sage dann immer nach diesen Treffen, wenn ich Vorlesungen mache oder Vorträge, ihr könnt mir auch schreiben, nicht über meine Webseite. So Gedenken kommen dann nicht sofort. Die Leute sind dann erstmal in irgendeiner Form beeindruckt und das kommt dann später. Und dann schrieb mir einer aus einer Gruppe, Argus-Gruppe, und sie hat sich vorher entschuldigt und gesagt, ich hoffe, ich darf dir das sagen und sowas. Und dann hat sie mir geschrieben, ich bin sauer auf dich, Stefan. Ich bin böse auf dich, weil du hast überlebt und mein Kind hat es nicht. Mhm. Und dann hat sie sich hinterher noch 1000 Mal dafür entschuldigt. Und ich sag so, nein, es ist absolut in Ordnung. Allein, dass du diesen Gedanken mal aussprechen durftest, ohne Scham oder sowas, tut gut, dass das auch mal loszahlt.
Ja.
Diese vielleicht diese Neid oder diese Wut auch mal rauszulassen. Und ich glaube, du wirst das viel besser beschreiben können, was in diesen Gruppen möglich ist, nicht? Diese Offenheit dort.
Ja. Was dann leider bei diesen Gruppen, oder nicht leider, aber einen großen Aspekt in der Bewältigung macht dann auch noch aus, wenn du den Toten gefunden hast. Der Tathergang und die Argus selber sagt ja auch, ein visueller Abschied ist wichtig, dass der Körper, dass das Hirn das auch wirklich verarbeitet. Ich selber hatte diesen visuellen Abschied nicht. Ich habe damals zur Kripo gesagt, ich möchte meine Mutter nicht nochmal sehen.
Mhm.
Und das fehlt mir. Und deswegen hat es bei mir auch länger gedauert. Und das ist wahrscheinlich so ein Punkt.
Ja, ich glaube schon, dass das stimmt, ja. Mhm. Also ich weiß, hat jetzt mit Suizid nichts zu tun. Erst ist meine Oma ins Krankenhaus gekommen damals, dann mein Opa und meine Oma hat's überlebt und irgendwie ist mein Opa dann gestorben und sie wollte mein Opa irgendwann nach Monaten, die wollte ihn sehen. Die waren 40 Jahre verheiratet, ja. Und er sagte, Mensch, was hältst du davon, wenn wir den jetzt nochmal so irgendwie, sag ich, naja, Oma, wenn du das möchtest, machst du das, ne? Und ich habe das damals so gar nicht verstanden, aber ich habe einfach, wenn sie das wollte, habe ich einfach so, ja, dann machen wir das, ne? Und ihr Sohn, also mein Vater, war eigentlich dagegen. Wir haben das dann heimlich gemacht, ja, weil meine Oma auch fix und fertig war. Und für sie war das einfach hinterher, das war wie so ein Abschluss, ja? Und mein Vater hat sich ja nur totgesoffen und wir haben den ja auch verblutet gefunden. Das ist natürlich auch kein schönes Bild. Ja, und da muss ich echt sagen, das war auch so ein scheiß Hausflur da und dann kamen die da, die haben den Sarg gar nicht so richtig hochbekommen und ich sollte dann noch durchs ganze Haus gehen und überall Bescheid sagen, kommen sie jetzt nicht raus, weil die kriegen den Sarg nicht mit Deckel runter. Ja, das war natürlich auch erstmal überall klingeln und sagen, wer du bist und worum es dir eigentlich geht, ne? Und die haben den dann so ein Leibchen angezogen und haben den gewaschen. Mhm. So. Und die sind dann vorne weg und ich gehe so hinterher und dann guckt der eine mich so an, gibt dem anderen ein Zeichen und stellen die den da so in den Hausflur. Ich konnte Abschied nehmen. Ich habe dann habe ich nicht mehr dieses Blut gesehen, sondern halt einfach mein Vater mit gekämmten Haaren, die waschen das Leibchen an, die Hände so gekreuzt, ne? Bis ich dem ein Zeichen gegeben habe, dann sind die weiter. Also ich kann das komplett nachvollziehen.
Aber gibt es nicht wahrscheinlich manchmal auch Suizidopfer, die nicht mehr anschaubar sind, dann wie sie da einen visuellen Abschied nehmen?
Vermutlich. Nicht, also. Deshalb habe ich damals gesagt, ich möchte es nicht mehr, weil für mich das damals, die intuitiv, die ist ja, das, ich weiß nicht, wem das was sagt, der Bitterfelder Bogen, das ist eine 25 Meter hohe Brücke und da ist sie runtergesprungen. Ich glaube nicht, dass das wirklich...
Nein, und das ist ja aber das, der Aspekt ist jetzt wichtig, dass du das so äußerst, ja, dass das vielleicht jemand, der sagt, okay, so, ist jetzt nicht gerade so ein Brückensprung, aber irgendwas anderes, vielleicht brauche ich da jetzt nochmal irgendwie, das muss aber, glaube ich, auch jeder für sich selbst entscheiden, oder?
Auf jeden Fall.
Und, ja, Stefan, jetzt mal so eine, Matthias, konntest du eigentlich alle Fragen klären, warum das passiert ist, warum das...
Also mit der Entscheidung, ich bin mit Sätzen wie, ich nehme mir das Leben und ich bin für alle nur eine Last, bin ich aufgewachsen.
Okay.
Ich kenne meine Mutter nur depressiv. Also ich wusste, dass es irgendwann passieren wird, nur nicht...
Wann? Also du warst, also das finde ich auch so grausam.
Ich bin mit ihrer Entscheidung im Reinen. Ich bin nicht böse auf meine Mutter. Die Psychologin hat in dem Gespräch damals gefragt, was ist mit ihrer Wut? Und da habe ich gesagt, ich bin nicht wütend auf meine Mutter. Aber sie hat sie im Stich gelassen. Nee, ich bin auf mich wütend. Weil ich ihr nicht helfen konnte. Weil ich gedacht habe, vielleicht habe ich ihr nicht zugehört, nicht ausreichend. Habe ich ihr genug gesagt, dass ich sie lieb habe? Hätte ich es verhindern können, ist auch noch so ein Punkt. Hätte ich es verhindern können.
Aber das ist ja auch so eine grausame Nachwehe.
Auf jeden
dass
Fall.
Man sich dann die Fragen stellt.
Auf jeden Fall.
Ja. Ich meine, ich finde es allgemein, glaube ich, deswegen bist du da, glaube ich, auch so engagiert, habe ich das Gefühl, weil, wie du jetzt sagst, du kriegst das ja so ein Leben lang immer so, ne? Und man sagt ja eigentlich, die immer so viel drüber sprechen, die machen es nicht. Also ich sag mal, diese Hektik, bringe ich mich jetzt um und so, da werden es die wenigsten von tun.
Also man sollte jedes Zeichen ernst nehmen.
Man sollte es erstmal ernst nehmen.
Denn erstmal ist ganz wichtig, also niemand steht auf, auch wenn eine schwierige oder belastende Lebenssituation hat, der bringt sich nicht einfach so um. Du stehst nicht morgens auf, sagst, ich bring mich um. Suizidalität ist ein sehr, sehr langer Weg. Das ist ein
Prozess, ne?
Ein sehr langer Prozess. Und im Laufe dieses Prozesses kann es immer dazu kommen, dass es mal stärker ist, der Wunsch, und auch stärker geäußert wird und dann wieder verschwindet. Und jeder aus dem Umfeld denkt, ach guck mal, dem geht's ja wieder besser. Mhm. Aber dieses Grundmuster ist nicht verschwunden. Und darum ist es eben wichtig, einfach für das Thema zu sensibilisieren. Nicht? Auch das Umfeld will ich ja erreichen mit meiner Lesung oder auch mit der Videoserie. Einfach mal, dass man sieht, man muss früher einhaken. Früher, also ein Mensch, der sich entschlossen hat, sich das Leben zu nehmen, den kannst du auch noch ganz schwer erreichen. Das wird wirklich schwierig und sowas. Keiner guckt sich dann eine YouTube-Serie an oder liest mal ein Buch, so nach dem Motto. Das will der dann auch nicht mehr hören. Und darum ist es so wichtig, man könnte vorher einsteigen, das Gespräch suchen. Zum Beispiel ist es, wenn ein Mensch suizidal ist, hat er ja schon abgeschlossen mit sich und auch mit dem Umfeld. Er will vielleicht gar nicht mehr davon abgebracht werden. Und er ist in so einem Tunnel drin. Und wenn man das schafft, dass die Menschen einfach ein bisschen aufmerksamer werden gegenüber ihrem Umfeld, der Arbeitskollege, der Sportkamerad oder auch der Schulkamerad, und einfach mal direkt fragen, so, ich glaube, du willst dir das Leben nehmen. Kann das sein? Diese Frage, diese direkte Frage kann diesen ganzen Schutzmechanismus durchbrechen, weil man mit so einer Frage rechnet man nicht.
Nee, mit Sicherheit nicht.
Also anstatt zu sagen, komm, lass uns doch mal ein Bier trinken gehen oder dann geht's dir schon wieder besser. Mhm. Wenn man was spürt, mal zu sagen, ich glaube, du willst dir das Leben nehmen. Das kann etwas auslösen. Und man lieber einmal zu viel falsch fragen, anstatt nicht gefragt zu haben, sage ich immer.
Naja, aber das in der heutigen Zeit, Stefan, ist das realistisch? Bei der wenigen Kommunikation, die wir jetzt hier noch haben und dann dieses...
Ja, aber du musst dich dem stellen und du musst was verändern. Deswegen musst du dafür eintreten, dass das mehr passiert. Also man, diese Gegebenheiten von Gesellschaft und Kommunikation, das ist für mich immer so eine kleine... Ja, so Alltagsausrede, so nach dem Motto, das ist egal. So nach dem Motto, jeder kann etwas tun und da muss man nicht auf die Gesellschaft warten, sondern so wie hier er das auch gemacht hat, er hat nicht gewartet, er hat eine Gruppe gegründet. Das finde ich einfach gut. Und jeder Mensch kann etwas tun und du kannst mit wenig so viel erreichen. Mhm. Verstehst du? Um einen Menschen, du kannst vor allen Dingen Suizidprävention, du musst dich schon mal von dem Gedanken verabschieden, du kannst nicht allen und jeden retten. Nee. Das geht nicht.
Geht nicht, nein.
Auf keinen Fall. Aber du kannst zum Beispiel, du musst kein Psychologe sein, du brauchst auch keine schlauen Sprüche. Was zum Beispiel wirklich hilft, und das ist in dieser jetzigen Zeit mit Corona sehr schwer, manchmal hilft auch einfach nur körperliche Präsenz. Mhm. Dass jemand spürt und sieht, jemand ist an meiner Seite. Das reicht schon. Das kann ganz viel bewegen.
Ich habe mal, das war auf diesem Patientenkongress, auf dem wir uns kennengelernt haben, da gab es so eine U25-Gruppe. Mhm,
genau.
Und mit dem habe ich gesprochen, weil ich unheimlich fasziniert war von dem Gedanken der Prävention. Ich sage, aber wie geht ihr vor? Wie haltet ihr, was ist euer Konzept? Und sagte, naja, es ist ja schon, wenn bei uns jemand anruft und sagt, ich will nicht mehr leben. Dann sagen wir, ein bisschen scheint ja noch Lebenswillen da zu sein, sonst hättest du ihn ja nicht angerufen. Und daran knüpfen wir an. Was ist denn jetzt eigentlich dein Problem? Was bedrückt dich? Und dann gehen wir drauf ein. Fand ich unheimlich faszinierend. Also auch diesen Gedanken, wenn eben so eine Äußerung kommt, wie du schon sagst, man sollte jeden Hilferuf ernst nehmen. Es gibt natürlich immer dieses, ja, so ein bisschen... wie soll ich sagen, eine Bühne suchen. Aber der Gedanke alleine, dieser Satz, den sagst du nicht einfach so. Das ist
darum, ich kann auch nicht die ganze Welt retten und das ist also, das kann man auch nicht. Nur ich versuche ein Beispiel zu geben, dass ich in einer schweren suizidalen Krise bin, mit viel Glück überlebt habe. Und heute kann ich, mit viel Abstand kann ich sagen, dass ich heute ein ganz zufriedenes Leben lebe. Und ich kann aber mich nicht hinstellen als der Sieger oder ich habe es geschafft, weil ich selbst gemerkt habe, so eine suizidale Krise kann zurückkehren. Die kam mit Macht zurück. Aber ich habe andere Mechanismen entwickelt, damit umzugehen, dass sie mich nicht mehr so stark getroffen hat. Aber das möchte ich vermitteln draußen, dass man aus schweren Krisen herauskommen kann als Betroffener und andere Wege gehen kann und sowas. Und ich versuche, so vielen Menschen wie möglich Mut zu machen. Das ist meine Aufgabe, dafür stehe ich ein.
Und Das finde ich gut. Und was das ist, was einem da gut tut jetzt, ne? Diese Selbstfürsorge und so weiter. Dafür sind wir Gott sei Dank Menschen und individuell. Wir sind keine Maschinen. Mhm. Ja, das muss jeder für sich selbst herausfinden, was einem da gut tut, ne?
Aber dafür ist es auch wichtig, die ganzen Angebote zu kennen. Viele Menschen kennen diese Angebote.
Das ist ja unser Problem hier, genau, in Deutschland. Genau. Ja, das ist ja echt, also wir haben uns ja, der Matthäus und ich, wir haben uns ja vorhin auch unterhalten, ne? Und ja, was könnten wir da noch machen? Ich mache ja so viel ehrenamtlich und ich könnte das, aber ich habe diese Ausbildung nicht. Und dann habe ich gesagt, Mensch, dann probier's doch mal mit Ex-In, das kannst du auch berufsbegleitend machen und so weiter. Und das ist eins der größten Probleme. Es gibt sehr viel Angebote, die gibt es, keine Frage. Ja, was ich aber deutschlandweit feststelle, ist, der Träger in Oldenburg, der hat ein tolles Konzept geschrieben.
Und ist aber nicht für den und den zuständig.
Naja, der hat das Konzept geschrieben und macht das und macht das so, weil er jetzt eine Bewilligung bekommen hat. Und der nächste in Dresden meinetwegen, der beißt sich da die Zähne aus. So. Also da ist, ich finde das nicht so irgendwie kompatibel. Ja, weil so jeder da auch so sein eigenes Süppchen mehr oder weniger halt kocht, ja, also ich finde, da ist nicht so wirklich ein Netzwerk da. Und wir haben es ja mal bei meiner Ausbildung damals gemacht, da waren wirklich wir aus Sachsen-Anhalt und ein Teil aus Leipzig, also die Sachsen und welche aus Berlin, also aus drei Bundesländern. Und dann haben wir einfach mal Hilfeangebote aufgeschrieben, also an so einem Flipchart, ne? Das war ja von Bundesland unterschiedlich. Und wir haben da, weiß ich nicht, 4, 5 Flipcharts vollbekommen, wo wir selbst alle erstaunt waren. Weil der eine hat mal das gehört, der andere hat mal das gehört. Und das finde ich schlimm. Wir haben auch, auf dem Papier ein gutes Gesundheitssystem. Ja,
ja, aber nicht nur der Depressive, meinetwegen jetzt, wenn wir von jemandem sprechen, der depressiv und suizidal ist. Nicht nur der braucht Hilfe,
nein,
auch seine Familie braucht Hilfe.
Definitiv.
Wie geht man damit um? Das ist ja...
Wie erkenne ich's?
Nicht nur wie erkenne ich's, wie kann ich wirklich helfen? Denn gerade in der Familie kann so viel falsch laufen, so nach dem Motto, nicht? In der Kommunikation.
Reiß dich mal zusammen.
Genau, reiß dich mal zusammen. Oder es kommt, es kann kein offenes Gespräch stattfinden, weil es sofort zu Streit kommt. Die ganzen Konflikte von früher und sowas nicht. Also es...
Ja, ich
finde, diese Menschen brauchen Hilfe und darum, auch diese Hilfsangebote gibt es, nur man weiß es nicht.
Ja, das ist ein Problem, aber wie kriege ich es dann? Ich muss ja erstmal erkennen, oder der Betroffene muss ja erstmal so weit sein, dass er eine Vertrauensperson hat, jemand hat, mit dem er drüber sprechen kann, ja, um seine Masken abzunehmen. Ja, meine
Was? Maske abnehmen in diesen Zeiten ist schwierig.
Ich spreche jetzt nicht von der...
Nicht schlecht.
Von der, ja, der war gut. Ja, also einen guten am Abend muss er immer raushauen. Ja. nee, aber einfach so, da gehört ja wirklich viel, viel dazu. Und wir sind meines Erachtens alle irgendwo mit irgendeinem Scheiß zugemüllt. Ja, mit Arbeit, mit Nicht-Arbeit, also mit Papieren ausfüllen bei irgendwelchen Ämtern, das noch, Kinder, den Antrag stellen, das machen, da machen, Beziehung läuft nicht. Das läuft, also ich stelle fest, hier läuft da gar nichts mehr rund. Ja, also muss ich da erstmal erkennen, klar, will ich dann, wenn ich auch mal raus will, will ich mir auch schick machen und dann setze ich halt die Maske auf. Und dann kommt die meistgelogenste Antwort: Wie geht's dir? Gut. Ja. So,
und die Frage stellt will keine Antwort.
Das glaube ich noch nicht mal. Ja, das glaube ich noch nicht mal. Das ist, glaube ich, auch sehr viel, wie verhalte ich mich jetzt? Ja, oder einfach so, wenn da jetzt jemand kommt, der gestylt ist, wenn ich den frage, dir geht's, wie geht's dir? Da erwarte ich doch, dass der sagt, gut. Wenn ich am Bahnhof vorbeigehe und da sehe ich so welche, die so aus der Büchse ihr Bier trinken, wenn ich die frage, wenn der sagt, mir geht's gut, das glaube ich ja gar nicht. Mhm. Ja, vielleicht geht's ihm auch wirklich gut, ne, weil er aus dem ganzen scheiß System raus ist. Ja, und das ist doch erstmal die Kunst, sage ich jetzt mal, das rund zu bekommen, also für den Betroffenen und für den Angehörigen. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt Musik. Die erste Stunde haben wir gleich geschafft. Der Stefan hat jetzt auch noch ganz dringend die Parkuhr umzustellen. Und ja, ein schönes Lied. Weiter gehen und wir hören uns gleich in der zweiten Stunde wieder.
Dal ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, da sind wir schon wieder hier live zur zweiten Stunde. Ging schnell rum, oder?
Oh ja.
Ja, so schnell möchte heutzutage einfach mal eigentlich so eine Schulstunde rumgehen. Ne, die armen Kinder da, die da jetzt mit ihren Masken rumsitzen müssen. Finde ich auch so eine prägende Geschichte. Bevor wir gleich noch zum Werther- und Papageno-Effekt kommen, was dem Stefan ja auch immer so am Herzen liegt, was ich auch finde, was auch sehr viel Sinn macht und mich dann, wenn ich immer vom Papageno-Effekt und Werther-Effekt rede, wie ist denn das? Ja, da kommen wir aber gleich noch dazu. Jesse, du bist ja nicht betroffen, weder so oder so? Nö.
Suizid? Doch, wir hatten es auch in der Familie.
Okay.
Aber es, da gab es mich noch nicht, also...
Okay. Ja, also...
Mein Opa.
Ja, also den kanntest du auch nicht und gut. Du bist jetzt ja so ganz unbefangen und hast jetzt auch mal schon viele Eindrücke, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Sichtweisen kennenlernen dürfen wir so live. Du hast die Jungs und die Liane kennst du ja schon kennengelernt. Beide sehr schick gekleidet heute. Und du machst ja jetzt nun tiergestützte Therapie mit Huskies.
Genau.
Und jetzt mal so meine Frage, was kann man denn in dem Bereich oder in deinem Bereich, wie würdest du jetzt mit deiner Therapie, mit deinen süßen Hund, die kleine Ari, ja, sie ist, ich habe mich verliebt. wie würdest du jetzt da Ansatzpunkte finden können?
Also da gibt's verschiedene Ansatzpunkte sogar. Mhm. Also wie er schon sagt, könnte man ansetzen, bevor es überhaupt dazu käme, am Anfang schon mal.
Ja, wie?
Gespräche sind ganz wichtig und durch diesen Hund kommst du einfach... sind die Leute ganz anders in ihrer Handhabung. Also sie erzählen Sachen, die sie dir als Person so nicht sagen würden. Also ich hatte das Thema zum Beispiel, wo ich im Kinderheim war. Mhm. Da sind die Kinder nachher mit der Zeit viel offener geworden, aber sie haben halt dem Hund dann ihre Leidensgeschichte erzählt.
Mhm. Kinderheim, ein spezielles, also mit Paragraph 35, also psychische Erkrankungen oder ein ganz normales.
War ein ganz normales, aber dennoch gab es da auch Kinder, größtenteils sogar, muss ich dazu sagen.
Keine Frage, dass die natürlich, wenn die in einem Heim sind, irgendeine Schädigung haben.
Ja.
Aber es gibt ja so Spezialfälle, Paragraph 35, 35a mit Gewaltanwendung und.
Waren auch dabei? Ja.
Und dann wird es so eine Einrichtung
genau
gewesen
sein.
Genau,
da wusste man nicht genau, ob es so stimmt. Und das ist dann durch die Therapie aber rausgekommen, dass sowas passiert ist.
Ah, ja. Hat man dem Kind mal wieder nicht geglaubt?
Naja, ich sag mal so, die Kinder haben es nicht so erzählt, wie das...
Gar nicht erst erzählen.
Genau, ja, die sagen dann halt, okay, da waren halt Kinder, was weiß ich, die sind 2, 1 und werden da rangeführt, die denken, das ist normal. Wenn mich Papa da so...
Ja, ja.
Mhm. Ja. Und das ist dann durch die Therapie erst so rausgekommen. Ja, dass sie dann das so erzählt haben, dass das irgendwie doch ein bisschen komisch war.
Also quasi gesagt, eine Traumata,
genau,
geschädigte junge Person kommt jetzt über tiergestützte Therapie, also in dem Fall mit dem Hund. Mhm. Wie stellen wir uns das vor? Du wirst da gerufen, Frau Kampe, braucht einen Termin, darum geht's, ne? Kurzes Briefing. Und dann gehst du mit dem Hund zu dem Kind oder wie funktioniert das?
Also erstmal lernen wir uns ja kennen, wir beschnuppern uns sozusagen. Also im Endeffekt fange ich erstmal so an, ich komme mit dem Hund rein und lasse das Kind erstmal machen, was es will, damit ich mir erstmal ein Bild machen kann. Und darauf baut sich dann meine Therapie auf. Meistens mache ich dann ganz banale Spiele mit dem Hund, dass das Kind erstmal mit mir und dem Hund im Einklang kommt. Und dann nachher sieht man mit der Zeit, es geht ja nicht von heute auf morgen. Also die Therapien sind manchmal schon über Wochen und müssen auch regelmäßig sein. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich einmal im Monat bloß das Kind besuche. Mhm. Ja. Und dann siehst du halt, wie sich das immer weiter öffnet. Ja. Mhm. Ich mache es nicht bewusst, es kommt halt dann. Also es ist jetzt nicht so, klar, mein Ziel ist es zwar, das rauszukriegen, aber nicht zu sagen, ich sehe das Kind jetzt dreimal und es muss jetzt irgendwas erzählen. Mhm. Also wir machen es über Spiele und dann kommt das nachher von ganz alleine. Manchmal liegt das Kind auf dem Boden mit dem Hund und malt ein Bild und dann kommt das so nach und nach. Erklärt zum Beispiel, was er da malt, was er da... Mhm. Und dann muss man halt die Zeichen muss man halt sehen und dann aufgreifen.
Lernst du diese Zeichen? Hast du das gelernt? Oder?
Naja, ich bin ja Ergotherapeutin gelernte.
Ja.
Hatte ich nicht so speziell. Ich denke mal, ich habe das so halt mir angelernt, weil ich hatte auch viel mit Demenzkranken zu tun, die wiederum auch viel aus ihrer Vergangenheit wieder rauskramen und das kam dann nachher mit der Jahre. Ich meine, ich arbeite jetzt 9 Jahre als Ergotherapeutin. Mhm. Das lernt man sich, eignet man sich dann an.
Mhm. Und du sitzt dann, stelle ich mir das so vor, das ist so ein Raum wie hier, das Kind spielt dann irgendwann mit dem Hund, freut sich schon, dass der Hund kommt, der sieht dich, glaube ich, dann gar nicht mehr, oder?
Nee, also ja, das stimmt teilweise. Und wenn dann diese Geschichten rauskommen, ist das wirklich auch so, dass ich mich zurückziehe. Also ich bin zwar noch im Raum, aber nehme dann mehr den äußeren Platz ein und lasse den Hund auch dann agieren. Und im Kinderheim habe ich aber auch noch mit einer Psychiaterin zusammengearbeitet. Also wir haben das dann aufgebaut.
Das wäre jetzt so eins meiner nächsten Fragen. Das kam dann nach und nach.
Wollte ich auch fragen. Ja.
Das kam dann, die Psychiaterin kam ein bisschen später ins Unternehmen und dann haben wir das von unserer Warte aus so.
Mhm.
Also ich bin immer zu ihr aufs Sofa.
Ja, okay.
Und dann haben wir zusammen da.
Okay. Und ihr seid dann mit im Raum, wenn das Kind dann spricht mit dem Hund und das wird dann aufgezeichnet.
Genau.
Schriftlich oder per Aufnahmegerät oder irgendwas.
Ja, wie es sich halt ergibt. Manchmal ist es ja auch währenddessen, wenn du die Therapie hast und währenddessen Fetzen so rausfliegen, dann schreibt man das mal schnell auf oder man hält es im Kopf und macht nach der Sitzung, sitzt man sich ja nochmal zusammen und dann
setzt du dich zusammen mit Fachpersonal, die auch, sag ich mal, tagtäglich mit den Kindern zusammen sind, mit einem Psychologen, Psychiater und so weiter, dass du gesagt hast, ich habe jetzt den Wortlaut jetzt fünfmal oder dieses Wort fünfmal gehört und das war immer, wo der Hund mit dem Bein gezuckt hat oder was ist, wie auch immer. Also einfach so deine Eindrücke und sag ich mal, dann kommt das Fachpersonal dazu.
Also ich suche dann auch immer den Kontakt zu den Erziehern damals oder wie es jetzt hier ist, wenn ich jetzt was sehe bei Senioren, dann gehe ich halt auch zu den Pflegern.
Ja, ja, okay.
Und hole mir da den Rat, ob das irgendwas stimmig ist oder so.
Und wenn da jetzt was rausgekommen ist, das geht dich dann nachher nichts mehr an, du bist dann raus und das macht dann der Psychiater.
Das macht dann der Psychiater. Also ich habe dann zwar trotzdem das Kind weiter in dem Sinne, aber ich arbeite nicht in der Psyche an sich, sondern bin ja mehr eigentlich für diese Feinmotorik und Grobmotorik und halt das in der Schule, das ist ja immer ein Part. Diese Psyche, das kam nachher nebenbei. Durch die Hunde ist das dann gekommen, wo sie sich einfach geöffnet haben.
Mhm.
War eigentlich nie so beabsichtigt.
Ja, aber ich meine, ist ja auch ein schöner...
Spannend, also absolut spannend.
Es war so ein Nebeneffekt und ja.
Und das gilt ja für eigentlich, wenn man sich fragt, wie kommt man auch aus einer psychischen Krise oder suizidalen Krise heraus.
Ja.
Das ist ja beispielgebend, das Öffnen von innen.
Genau.
Nur so, der Therapeut kann so lange nicht effektiv arbeiten, solange du dich nicht öffnest. Und bei mir war das ja so, dass der Therapeut mir ganz klar gesagt hat, nach der ersten Sitzung, Alter, du bist so am Ende, ich gebe dir nicht mehr lange und sowas. Also nach dem Motto, kannst du entscheiden, wohin willst du, Friedhof oder in die Klapse? Und der hat mich aufs Schreiben gebracht, zufällig, sagte so, er würde meine Geschichte doch gar nicht verstehen, ich sollte ihm das mal aufschreiben. Ich? Beschreiben? Ich bin gelernter Legastheniker, so nach dem Motto, ich habe eine Schreibschwäche gehabt früher, ich schreibe doch nicht. Und das war ein ganz wunderbare, fast krampfhafte Zündung. Also ich habe erstmal 6 Wochen lang Tag und Nacht geschrieben und ich hatte mir auf einmal selbst so viel zu erzählen. Und erst dann war ich therapiefähig und dann der hat gesagt, bei der nächsten Sitzung, ich soll mich wieder melden. Und weil er sagte, sonst könne und würde er nichts für mich tun wollen. Ja, und der sagte, ganz zufriedenes Lächeln, siehst du, sagt er, jetzt bist du bereit und so. Aus diesen Therapieaufzeichnungen ist ja auch später mein Buch entstanden.
War das nach deinem Suizidversuch?
Ja. Genau.
Okay. Jetzt meine Frage, du kennst ja die Situation, du hast ja vorhin auch gesagt, ich habe ein Muster drin oder jemand, der sich suizidieren möchte, hat ein Muster drin, lässt sich da auch ganz schlecht abbringen. Was ist jetzt mit der Idee, über so einen Hund an dich ranzukommen, sag ich mal? Stell dir vor, damals wäre der Hund jetzt, da wäre irgendwie der Hund über den Weg gelaufen.
Schwierig, das kann ich so im Nachhinein aus der jetzigen Warte schwer sagen.
Würdest du einen Sinn drinne sehen in
also wahrscheinlich
oder schon. Oder eine Möglichkeit.
Eine Möglichkeit sicher, nur es ist ja so, es gilt nicht für alle, ich kann das jetzt nicht verallgemeinern,
ja, nein, aber der Mensch, ja gar nicht.
Der Mensch, der wirklich sehr weit fortgeschritten ist in seiner Planung, suizidalen Planung, der geht nicht vor die Tür, der will auch keinen Hund sehen, streicheln, der will nichts mehr hören. So nach dem Motto. Und darum sage ich ja immer, solche Therapieangebote müssen früher ansetzen. Ja. So, es kann ja sein, dass selbst Kinder, wir haben ja auch die Fälle, dass sich 10-jährige, 12-jährige Kinder töten, selbst töten. Und wenn man eine Chance hat, über so diesen Hund, dass sie auf einmal anfangen zu erzählen von ihren Sorgen und Nöten, das ist der große Gewinn. Das ist also ganz fantastisch, nicht? Und sowas. Aber wie gesagt, es geht mir immer darum, dass man möglichst früh ansetzen sollte, nicht?
Ja, also leider, ich hatte eigentlich noch eine Interviewpartnerin aus Dresden heute, hätte ich am Telefon gehabt von der KJP, Kinder- und Jugendpsychiatrie, die ein Konzept entwickelt haben, ein Suizidpräventionskonzept für Schulen. Ja, also das frühe kindliche Beginn. Und das war wohl jetzt so erfolgreich, wie ich das verstanden habe. Und da ist momentan eine Konzeptionsumarbeitung, weil es ist glaube ich, oder es wird jetzt, soll jetzt auch in ganz Sachsen umgesetzt werden, was ich ja schon mal klasse finde. Mhm. Ja. Und wenn ich jetzt so die letzten Sendungen so, ne, auch mit Kindesmissbrauch und Betroffene sagen, und das sind die Erfahrungsexperten, die sagen, also sag ich mal, in deinem Fall der Hinterbliebene, also du bist Hinterbliebene, also du hast überlebt, du bist der Hinterbliebene, und eben auch so bei der Missbrauchsgeschichte, die wirklich hart, die wo das Leben kaputt ist, ja, die sagen uns, nee, so zeitig oder so früh wie möglich kindgerecht beginnen. Und ich glaube, da sollten wir ansetzen, und viele Kinder haben halt kein schönes Zuhause halt. Ja, was ist schön, was ist nicht schön, definier's auch mal. Ja, und das ist auch so die nächste Schwierigkeit, weil so eine Eltern werden sagen, na, dem Kind geht's so gut, hat doch was zu essen und was zu trinken, ja, aber wenn das Kind keine Liebe bekommt und vielleicht eher so die Schelle auf dem Arsch, das öfters mal, ja, ist das, glaube ich, auch so eine tolle Erfahrung, wenn man sowas schon mal in der Schule gehört hat oder wenn man schon mal so eine Begegnung mit so einem Hund hatte, wo man einfach sagt, der Hund hat tatsächlich, oder vielleicht auch eine Katze oder was, wie auch immer, ja, einfach irgendwo so ein Bezugpunkt. Und das ist, glaube ich, das, was man uns entzieht, diese Vertrauens Menschen, Tiere, so irgendwie so. Ja, also Tier ist ja immer noch so, ne? Viele, viele, viele Menschen schaffen sich ja ein Tier an, weil sie einfach sagen, das höre ich und lese ich auch immer wieder, der hört wenigstens zu. Ja, aber das ist alles schön und gut. Ich hatte ja auch 11 Jahre einen Hund, aber es ist ja so, man will auch mal reden. Und
eine Antwort bekommen.
Eine Antwort, ein Feedback. Ein Feedback, ja. Also,
und vor allem eine andere Sichtweise.
Genau. Ja, also es ist jetzt mit diesen sogenannten Ratschlägen, ne? Ein Rad schlagen.
Ist auch
so ein Ding, ja, also das möchte ich auch nochmal sagen. Also ich finde das nicht, also man kann sagen, es wirkt auf mich so, ich würde es so machen, ja, weil Stefan, ne, also jemand, der es vorhat, dem kann man nicht sagen, du musst doch jetzt bloß mal raus hier. In Wald, jemand Wald, jetzt wäre besser.
Ja, ja, aber das sind leider, wir haben vielleicht auch das zu wenig Zeit und wir nehmen uns auch keine Zeit mehr. Wir nehmen uns keine Zeit. Oder natürlich, wenn das Thema Suizid im Raum steht, das führt erstmal immer zu einer Sprachlosigkeit. Berührungsängste, so nach dem Motto, um Gottes Willen, hoffentlich belästigt er mich nicht mit dem Problem. Helfen kann ich ihm doch eh nicht, nachher mache ich was falsch. Und das ist eben, darum wäre ich einfach dafür, dass man solche Bildungsprojekte, auch was du von dem du gerade vorgeschlagen hast, würde ich gerne mal, was musst du mir dann Link schicken?
Gerne.
Möchte ich unbedingt mal mehr darüber erfahren. Muss man in Schulen gehen, so früh wie möglich. Man muss das Thema Suizid eben zum Thema machen und sich nicht davor drücken. Denn das ist einfach der falsche Weg, sage ich mal.
Wenn ich da an das Hospiz denke, für das wir tätig sind, es gibt Hospiz macht Schule. Ja, da gehen die mit dem Hospizgedanken an Schulen und stellen das vor, dass Tod zum Leben gehört. Und warum sollte das nicht auch bei Suizid gehen? Warum sollte man auch darüber nicht?
Und das könnte auch wirklich, da könnte auch beim Bundes, allein schon auf der Ministerien, eben Bundesgesundheitsministerium, könnte eigentlich auch mal mehr Gelder für solche Projekte ausgeben und sowas. Da habe ich auch immer wieder gehört, wie schwierig das ist.
Ja, ja, das ist...
Hier in Deutschland ziehen sich die falschen Leute zu viel Geld ab. Das ist es leider. Ja. Das ist leider. Und ich sage mal so, auch die betroffenen Experte, wie du sagst, es sind Erfahrungsexperten, es gibt nicht umsonst dieses schöne chinesische Sprichwort, wenn du etwas wissen willst, frage einen Erfahrenen und keinen Gelehrten. Und leider haben wir das in Deutschland immer noch, diese Weißkittel-Arroganz, nicht überall, aber leider noch. Ich habe das studiert, ich bin studierter Professor Scheißenteich und ich kann dir viel besser erklären, was eine Depression ist oder was man sagen soll und was nicht. Und in Amerika und in Australien beispielsweise ist man viel, viel weiter. Dort werden Suizidpräventionsprogramme mit Betroffenen zusammen entwickelt. Und die werden werden auf Augenhöhe behandelt. Und das ist das Wichtigste. Eben, und das fehlt hier komplett in Deutschland nicht. Dass also, du als Betroffener darfst du mal so, weiß ich da, wenn eine große Sendung ist, dann ist dann immer so ein Arzt da, ein Theologe und sowas. Und dann, und natürlich auch der Quotendepri ganz rechts außen, der dann auch mal 3 Minuten was sagen darf. Und so, wir verschenken sehr viel Expertise hier in Deutschland. Leider.
Das ist ja auch mit anderen Projekten so, gerade eben. Der Hospizgedanke, wenn ich da an, es gibt so viele Leute, die so gut meinen, mit irgendwelchen Projekten, da wird einer, der im Sterben liegt, nochmal zu seiner Giraffe geführt und so, also, aber viel ist gar nicht möglich. Also wenn ich dann das Hospiz denke, nee, den kannst du doch hier nicht rauskarren, wenn da was passiert, der ist dann auf der Straße nicht versichert und dann kriegen wir einen auf den Deckel und schon ist das Projekt gestorben.
Ja, das ist aber schade.
Ja. Ja, aber es ist halt so.
Ja, das ist der ASB, die haben ja diesen
Wünschewagen,
ne, den finde ich sehr schön und ich glaube schon, wenn ich da jetzt so kurz davor bin und sage, ich will jetzt nochmal nach Binz, weil ich da früher immer Urlaub gemacht habe, dann möge doch die Person nach Binz kommen. Wollen wir ein bisschen Musik machen oder habt ihr noch Luft oder...
Musik ist immer gut.
Musik ist immer gut. So, ja, the sky ist der Himmel, so ein bisschen Reggae. Und ja, Musik ist so wichtig. Und nicht immer nur das Gleiche, sondern auch gerade so, was pusht mich hoch, ne?
Dann drücken Sie mal den Knopf.
Drücken Sie mal den ganz linken Knopf. Ja, der Sky ist der Himmel und ja, mal ein bisschen Abwechslung ins Ganze bringen. Ja, ich würde jetzt mal sagen, also mit der tiergeschützten Therapie kann man ein Stück weit machen, öffnen. Bei Kindern kann ich es mir auch gut vorstellen, aber wir machen da mal irgendwann mal ein Experiment. Also es interessiert mich wirklich brennend. Ja, wie man vielleicht so wirklich jemand, der sagt, ich bin jetzt wirklich dicht und verbohrt, und sagt, aber ich probiere das, würde es gerne mal ausprobieren. Es funktioniert ja eh nicht, ja. Es ist immer so ein, das ist so die beste Voraussetzung. Wenn einer sagt, ja, ich bin jetzt so verbohrt und es funktioniert ja eh nicht, aber ich lasse mich drauf ein. Das finde ich das Optimale, ja. Bis er denn so bis zum letzten Kampf, ne? Ich sag jetzt hier nichts, ne? Das würde ich jetzt spannend finden.
Aber ja, es wirkt ja auch insofern suizidprotektiv, weil Suizid über das Thema, über das wir reden, das ist ja immer der Endpunkt einer Entwicklung.
Genau.
Und dahinter stehen ja Belastungssituationen, sagen wir psychische Belastungssituationen. Und wenn man es schafft, ein Kind früh dazu zu bringen, sich zu öffnen, und dann kann das schon einen entscheidenden Impuls geben, einen anderen Weg einzuschlagen mit Hilfen und therapeutischen Unterstützung. Genau. Darum, im weitesten Sinne, kann das suizidprotektiv wirken.
Der Argus hat ja ein Projekt, das nennt sich Young Survivors. Das ist zwar für auch wieder Suizidhinterbliebene, aber hinterbliebene Kinder. Und da gibt es richtig Projekte. Leider, wenn die sowas aufziehen, ich bin immer bei den Elternverlustgruppen, ich kann also jetzt nicht viel dazu sagen, aber es gibt dieses Projekt Young Survivors auch bei der Argus, finde ich. Die arbeiten da auch mit Kindern.
Auch mit Tieren, oder?
Bestimmt, also müsste man...
Ihr könnt ja App der Nummern ausgetauscht. Genau. Ja, ich finde sowas ja auch Mehrwert hier, wenn man sich hier auch mal so kennenlernt und einfach so einen Erfahrungsaustausch auch hinterher noch zusammenarbeitet. Genau. So haben wir ja damals, Stefan, auch angefangen. Ja, wir sind heute noch hier zusammen im Studio.
Ach so, ja. Ich habe überlegt, soll ich einen bösen Spruch sagen?
Nein, Stefan.
Ich bin mal höflich.
Ja, nee, also ich würde sagen, Stefan, wir haben dich auserkoren heute als, weil du bist der glaubwürdigste von uns. Ja, ein bisschen Lachen ist gesund. Dass du heute den Notar spielst.
Ach so.
Ja, also
ich dachte, welche Last fällt jetzt auf mich?
Ja. Nein, gar nicht. Es fällt keine Last. Und
ich soll die Glücksfee spielen.
Du sollst die Glücksfee spielen. Warte mal, Moment.
Oh, jetzt muss ich ein bisschen
schneiden. Ja, schieb doch mal ja den Karton rüber, den machen wir mal richtig schön. Oh. So, ja, wir reichen jetzt nämlich den Karton rüber.
Aha.
Ich schließe den nochmal.
Was ist denn da drin?
Da sind jetzt diese neuen Selbsthilfegruppen drin aus dem Salzlandkreis, die sich beworben hatten für eine tiergestützte Therapie, also eine Gruppentherapie mit der Jessica Kampe zusammen. Sie müssen das nicht bezahlen.
Genau.
Und
aber das Problem ist jetzt wieder, da sind 9 drin, das gibt 8, die nicht zum Zug kommen. Und ich denke dann immer an die 8, die es nicht bekommen haben. Also ich entschuldige mich vorab.
Nein, also ich sag mal so, es besteht ja auch bei den Selbsthilfegruppen die Möglichkeit, dass man das jetzt sich da auch im Austausch ist. Das wäre vielleicht auch schön, wenn die Gruppe, die das gewinnt, das vielleicht auch mal so ein bisschen aufzeichnet, was mit ihnen da so passiert ist. Ich würde da auch nochmal ein Gespräch dann führen, auch mit der Jessica, das da nochmal.
Darfst du.
Und weil ja, die Selbsthilfegruppen haben ja auch diese Möglichkeit, Förderanträge zu stellen, und dann kann man das ja da legen und sagen, Mensch, das war schon mal, das und das hat's gebracht. Und ja, ich habe den Karton jetzt zu mir genommen, ich habe den zugemacht. Liane, ich würde dich jetzt bitten zu schütteln, zu öffnen und dem Herrn Lange rüberzureichen.
Jetzt auch.
Ah ja, da steckt Energie drin.
Das klingt ja wie bei der... So, und ich muss die Augen schließen und ich ziehe einen Zettel quasi raus.
Ja.
Da sind keine Spinnen drin oder so, ne?
Versprechen können wir uns nichts, ja?
Ich glaube, ich habe einen Zettel genommen.
Ja.
Den öffne ich mal.
Ja.
Und dann gibt es jetzt so einen Tusch oder so? Nein. Also, gewonnen hat eine Selbsthilfegruppe.
Oh, Stefan, du bist so gut. Wie ist die Sendung mal, wo Hoeker? Hoeker, du bist raus. Du kannst auch Hoeker sein.
Die Selbsthilfegruppe kommt aus Stassfurt.
Ja.
Und heißt Gemeinsam stark. Herzlichen Glückwunsch.
Sehr schön. Ja, ich behalte diesen Zettel hier. Ich zeige euch den nochmal so als, damit ihr jetzt auch seht, dass ich hier, dass hier alles korrekterweise mit rechten Dingen zugeht. Ja, Und ich möchte jemand dann bitten von der Selbsthilfegruppe Gemeinsam stark aus Stassfurt, sich bei mir zu melden. Liebe Leute, ich gratuliere euch. Meine Daten wisst ihr. Ja, das ist, dass wir da nochmal die Modalitäten absprechen können, kurz, ja. Und die Jessica bekommt dann die Kontaktdaten dann von mir und setzt sich dann mit euch in Verbindung. Ja, Stefan, ich habe noch eine Frage. Was ist Werther-Effekt? Was ist Papageno-Effekt? Was ist das?
Ja, das hört man ja bei dem Thema Suizid und der Suizidprävention sehr häufig, diese Begriffe. Werther-Effekt begegnet einem schon mal so am Ende von Zeitungsartikeln. Aufgrund des Werther-Effektes berichten wir nicht über Suizid. Werther-Effekt oder auch Nachahmereffekte und sowas. Und das hat vielleicht damit was zu tun, wovon wir am Anfang gesprochen haben. Warum wird so wenig über das Thema gesprochen? Mhm. Die Medien haben eine wichtige Aufgabe, sage ich mal, Menschen und Meinungen zusammenzubringen und auch über solche Dinge zu diskutieren. Aber beim Thema Suizid schalten sie schnell ab, machen die Klappe zu. Das hat eben damit zu tun, der Werther-Effekt geht zurück auf Goethes Werk Die Leiden des jungen Werthers. Da ist ein Rechtspraktikant mit dem Namen Werther, der verliebt sich unglücklich und am Ende, weil er aus nicht erfüllter Liebe, nimmt er sich das Leben. Und als das Werk von Goethe 1774 veröffentlicht wurde, und das war auch sein erster internationaler Erfolg, brachten sich reihenweise Menschen um, in einer nicht gekannten Zahl. Und entweder haben sie sich konkret auf diese Person des Werthers bezogen oder in der Nähe des Tatorts hat man Bücher gefunden und dann wurde das Werk verboten. Also das Veröffentlichungsverbot von Goethe galt zum Beispiel 50 Jahre in Leipzig, in seiner Heimatstadt. Ich durfte nicht gedruckt werden, weil das dieser Roman, dieser Briefroman dazu geeignet sei, Menschen zum Suizid anzustiften. Und man sprach damals schon so, die Leute sind, die Jugend ist fiebrig, also man kannte wohl den Begriff Werther-Fieber. Der eigentliche Begriff Werther-Effekt wurde erst genau 200 Jahre später wissenschaftlich untersucht von einem amerikanischen Soziologen. Der hat sich gefragt, können Zeitungsberichte, können mediale Berichte über Suizide die Suizidrate ansteigen lassen. Und das ist wirklich eindeutig erwiesen in heute über 400 Studien. Wenn über prominenten Suizide berichtet wird, und die, steigen die Suizidzahlen. Und das ist nicht nur, wie Kritiker sagen, naja, das sind doch Leute, die wollten sich eh umbringen, die haben sich dann nur ein bisschen früher umgebracht. Nein, diese Berichte in den Medien führen zu zusätzlichen Suiziden. Und aufgrund dieser Erkenntnis hat man dann später, in den 80er Jahren fing das an, Medienrichtlinien aufgestellt, die sagen, bitte bei dem Thema Suizid sollen wir restriktiv vorgehen, nicht so offen darüber berichten, nicht über den Ort, nicht über die Methode. Das hat, das kann man nachweisen, dass dieses Nichtberichten Erfolge hat, also dass es dazu führen kann, dass Suizidzahlen zu senken. Nur als Beispiel, als Robert Enke sich umgebracht hat und alle natürlich reißerisch darüber berichtet haben, hat man ja auch gesehen und erwähnt, dass er sich vor den Zug geschmissen hat. Und in den nächsten 3 Wochen sind die Anzahl der Schienensuizide haben sich verneunfacht. Also da kann man schon sehen, was das für einen Effekt hat.
Gut, das machen wir ja auch nicht, wie, was, wo. Das weiß man als Journalist.
Ja.
Ja, und sicherlich, wir sind ja nicht kommerziell, Gott sei Dank.
Nein, aber wir geben dem Thema natürlich, behandeln wir das mit auch mit dem nötigen Respekt. Das
genau, ich meine, ich verstehe da ja vielleicht auch so ein Journalist aus niederen Beweggründen, dass er sagt, wenn ich jetzt im dritten Monat habe ich schon nix Tolles mehr geschrieben, ich bin ja kurz vor der Entlassung, jetzt mache ich eben aus dem ein Riesending, aber was er damit anrichtet.
Nein, aber das ist in den Medienrichtlinien steht genau drin, es sind ja nur keine Gesetze, es sind Richtlinien, an die man sich halten aber sollte.
Das sollte man auch respektieren.
Aber es steht eindeutig drin, als Paragraph, so nach dem Motto, als Absatz. Wir reden, allgemein soll man nicht darüber berichten, über Suizide, Ausnahme ist die, über die zu berichtende Person, ist die von öffentlichem Interesse, kann sehr wohl darüber berichtet werden. Und das ist eigentlich totaler Schwachsinn, weil eindeutig nachgewiesen wurde, auch erforscht wurde, je prominenter die Person ist, desto mehr steigen die Suizidzahlen. Und das haben wir jetzt gesehen in letzter Zeit, als der DJ Avicii sich umgebracht hat. Oder Linkin Park, Chester Bennington. Wie das medial ausgeschlachtet wurde, die Online-Medien haben sich gebettelt, im Stundentag konnte man zusehen, wer hat zuerst den Ort, wo er sich umgebracht hat, wer zuerst wie. Also da gab es überhaupt keinen respektvollen Umgang mehr.
Ja.
Und das ist natürlich der Nachteilige oder der, diese Restriktion. Aber die, damit muss man umgehen. Es gibt neuere Forschungen, die eindeutig nachweisen, dass eine bestimmte mediale Berichterstattung dazu führen kann, dass die Suizidzahlen sinken. Und das ist an der Universität, an der Med-Uni in Wien, ist der Professor Dr. Niederkrotenthaler, der diesen Effekt untersucht. Und kurz zusammengefasst, es ist dann so, wenn man in einem Bericht über einen Suizid vielleicht die Angehörigen zu Wort kommen lässt, wie sehr die darunter leiden, wenn man über Menschen berichtet, die eine suizidale Krise überwunden haben, wie haben sie es überwunden, welche Hilfsmittel gab es, welche Strategien. Wenn man in dieser Form darüber berichtet, kann es dazu führen, nachweislich, dass Suizidzahlen sinken. Und diesen Effekt hat er Papageno-Effekt genannt, benannt nach der Figur aus Mozarts Zauberflöte, der Vogelfänger Papageno, der sich, wie der Werther, aus Liebeskummer umbringen will. Und kurz bevor er sich da auf der Bühne den Strick um den Hals legt, kommen die drei Knaben vorbei und rufen diesem Papageno zu, halt ein, o Papageno, und sei klug, man lebt nur einmal, dies sei dir genug. Und davon hat er sich umstimmen lassen, dieser Papageno, und fand natürlich zurück zu seiner Papageno und am Ende alles gut. Und weil der Niederkrotenthaler suchte so ein Schlagwort, Mensch, Werther-Effekt, dieser Begriff ist so eingebrannt, was nehmen, dann hat er das Papageno-Effekt genannt als Suizidpräventionseffekt. Und leider müssen wir natürlich sehen, warum berichten trotzdem so wenig Medien über verhinderte Suizide, ist doch klar. Die Medien stehen alle unter Druck. Du brauchst Schlagzeile, Quote, Quote, Quote. Ein Promi, der sich das Leben genommen hat. Ein Bild, ein reißerischer Text. Das Ding ist in 5 Minuten geschrieben, raus im Netz und kriegt Millionen Klicks. Für einen Suizidüberlebenden, wie beispielsweise ich, da muss erst recherchiert werden. Wie ist sein Hintergrund? Da ist viel mehr Recherche und Schreibaufwand. Das lohnt sich irgendwann auch nicht. Nicht für viele.
Jetzt habe ich zu der speziellen Thematik eine Frage. Also du hast ja gesagt, dass die, wenn sich ein Prominenter umbringt, ist da eben so der Nachahmereffekt erwiesen. Ja, also ich sag mal so, wenn ich jetzt ein Jugendlicher bin oder was weiß ich, Sportler, vielleicht schon 40 und kann nicht mehr so richtig, und mein Idol ist halt eben ein Sportler. Dem reise ich überall hinterher, weil ich, das bin ja wie so ein Groupie, ne, und mache ich und so, weil das mein Vorbild ist. Und, aber irgendwo habe ich vielleicht andere Defizite und ich, eigentlich ist das so der letzte Sträuben, den ich habe. Nenne ich es vielleicht mal so, ja, um das mal bildlich darzustellen. Dann kann ich mir jetzt als Laie wirklich auch vorstellen, wenn dieses Idol sich das Leben nimmt, dass ich sage, okay, mein Idol ist tot, ich kann jetzt nirgendwo mal hinreisen, ich hatte es eh bei mir drin, mache ich es jetzt auch. Das wäre jetzt meine Erklärung dazu.
Ja, es gibt, das sind Theorien, das ist ungefähr so, das kommt aus der Verhaltensforschung, das nennt sich jetzt den Effekt, jetzt habe ich ihn gerade nicht auf den Lippen, der einfach sagt, wir ahmen das Verhalten von Vorbildern nach, von Idolen. Und durch diesen Nachahmungseffekt und sowas, die Identifikation mit dieser Person, kann es eben dazu führen, zum Beispiel, wenn dieser Soziologe, der diese prominenten Suizide untersucht hat, die höchste Suizidrate hat der Tod der Schauspielerin Marilyn Monroe ausgelöst. Und man denkt immer so, der Sportler meinetwegen oder der Filmstar, die hat doch alles, die hat Geld, Ruhm, Ansehen. Und wenn die es nicht schafft, so nach dem Motto, wenn die hat ja so eigentlich viele gute Gründe zu leben, wenn die es nicht schafft, warum soll ich es denn dann schaffen? Das ist dieser Effekt, der da hintersteht, ne?
Ja, und die eigentlichen Recherchen, woran es lag, ne, sag ich mal, und was da eigentlich schon für ein teilweise Suchtpotenzial, ne, in welcher Form auch immer dahinter steckt, ja. Ich meine, so ein Idol steht ja unter Druck auch.
Ja, klar.
Ja, und
das haben wir ja bei Robert Enke gesehen, da kam das ja dann später raus, was, dass der über an Depressionen litt, auch teilweise.
Robin Williams.
Nicht erkennbar fürs Umfeld. Genau. Nicht?
Ja, und das ist ja, glaube ich, das Gefährliche, was wir alle erleben, sehen und dann erschrocken sind, wenn ich jemanden frage, wie geht's dir? Gut. Ja, also ich bin jetzt kein Freund des amerikanischen Slangs. Ja, aber ich habe mal so überlegt, schmeiße jetzt einfach mal so in die Runde. Also ich würde es jetzt, ich habe es mit mir schon mal mit meinem Spiegel ausprobiert, ich würde es cool finden, wenn jemand auf mich drauf zugeht und sagt, weiß, dass ich Depressionen habe oder wie auch immer, oder weiß, der andere hat Depressionen, wenn er sagt, hey, was geht? Hm. So ein Slang, ne? Bin ich eigentlich nicht der Freund davon, aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, was geht, würde ich sagen, nicht viel. Hm. Dann bin ich aber näher dran, als wie, mir geht's gut und ich habe gelogen.
Hm. Aber meinst du nicht, dass die falsche Ausrede auch kommen könnte? Hey, was geht? Ja, alles cool und so.
Ne, das merke ich dann aber. Das ist schon mal so. Mhm. Also, muss ja nicht. Ich schmeiß einfach mal so in die Runde, so als Nachdenker, Hupfer, weil du hast ja heute auch noch ein bisschen zu fahren, ja. Winkenderweise aus deinem schönen neuen Auto.
Sowas.
Kannst du nochmal so drüber nachdenken.
Hey, was geht?
Also.
Ich denke drüber nach, auf jeden Fall.
Das ist schön. Ich werde dich konsultieren.
Aber ich meine, das gut, dass du es angesprochen hast, vielleicht Werther Papageno. Also das ist ja für die Zuhörer vielleicht eine kleine Hintergrundinformation gewesen. Warum ist es so schwierig, darüber zu reden? Woher kommt das? Das gehört ja vielleicht zu dem Suizidpräventionstag auch dazu, nicht? Und ich hoffe einfach, dass in Zukunft mehr Projekte einfach Gehör finden, mehr Unterstützung finden. Das ist wichtig, nicht?
Ja, vielleicht auch ein anderes Netzwerk. Ja, ich meine, wir sorgen ja wirklich auch viel für Netzwerking. Leute hören uns, Leute schreiben sich Adressen auf, es wird sich, und das finde ich wichtig.
Und ich habe mich mal auf einem Kongress in Berlin mit so einem Professor gestritten und sowas, nicht? Der sagte so, er sei der wahre Experte und sowas. Dann habe ich gesagt so, aber warum ignorieren Sie mich und meine Geschichte oder werten das ab? Denn ich sag mal so, Betroffene sind eben auch Experten. Experten ihrer eigenen Geschichte. Mhm. Und ich sag, der hatte Angst, dass ich da wegen mit meiner Geschichte YouTube, dass ich Leute zum Suizid animiere. Dann habe ich immer gesagt, also ich als Betroffener verfüge über ausreichend Erfahrung, angemessen über das Thema zu sprechen. Das müssen Sie mir schon mal glauben und daran müssen Sie mich auch ein bisschen vertrauen. Und das ist ja, dass man Betroffenen so wenig Vertrauen schenkt in ihrer Expertise. Und daran arbeite ich eben auch, dass sich das ändert, hoffentlich.
Ja, warum ist das auch so? Weil, warum haben psychisch Erkrankte, meine ich, jemand, der sich suizidiert, der hat auch was mit der Psyche, logisch, ne, der, was auch immer der hat. Warum haben wir keine Lobby? Hm. A, weil wir uns selbst schämen.
Ja.
B, weil Uneinigkeit ist und weil du wirklich sehr wenig Menschen findest, die es nicht, um sich zu profilieren, bündeln, sondern die meisten wollen sich profilieren und dann wird das alles irgendwo meines Erachtens nicht rund und deswegen haben wir keine Lobby. Mhm. Und das ist so ein Anliegen von meiner Seite, dass man da vielleicht, dass wir Betroffenen oder wir Angehörigen oder wie auch immer, da einfach mal auch drüber nachdenken. Die Angehörigenverbände haben, ja, das sind ja Leute, die sind halt, ja.
Aber habt ihr eine Lobby? Auch nicht, ne, die Argus? Die stehen doch auch alleine da, oder?
Nee. Naja, wir haben schon einen Unterstützer, also.
Ja, die Sie schon als Organisation oder als wie auch immer das aufgestellt ist. Aber ich meine jetzt so, wir Betroffenen, gibt es eine Partei irgendwie?
Naja. Noch nicht.
Noch. Kommt noch.
Vielleicht. DVD, Deutsche Verrückte. Nee, die Verrückten Deutschlands oder so, was weiß ich, ja.
Ja, aber man darf das, man müsste das dann schon so machen, dass das eben nicht der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Oder,
nein,
oder der Satire, nein. Dann könnte man mal drüber nachdenken.
Aber jetzt darf ich ja schon Satire machen, um da vielleicht den einen oder anderen hinterm Ofen vorzulocken.
Das wäre cool.
Ja, das würde ich schon cool finden. Ja, Jesse, ich wünsche dir viel Spaß mit der Selbsthilfegruppe Gemeinsam Stark und wie gesagt, wir kontaktieren uns und ich möchte dich da auch nochmal bitten, dass du da vielleicht auch nochmal guckst, wie hast du dich da vorbereitet, wie hast du da wie hast du es empfunden, was nimmst du als Mehrwert mit, ja, und das Gleiche natürlich auch von der Gruppe, dass wir da einfach auch alle ein Stückchen weit profitieren und wie gesagt, die heute nicht gewonnen haben oder auch die sich vielleicht aus irgendwelchen Gründen auch gar nicht angemeldet haben, das wird ein gutes Spielfeld sein und ihr könnt ja alle über eure Selbsthilfegruppe, sage ich jetzt mal, einen Antrag stellen fürs nächste Jahr und ich denke mal, das Geld von diesem Jahr, was nicht ausgegeben wurde, zumindest ist es in Niedersachsen so, ich weiß nicht aktuell, wie es in Sachsen-Anhalt ist, darf alles behalten werden. Liane, weißt du da was?
Da weiß ich noch nichts. Naja,
weil normalerweise muss ja das Geld immer bis zum Jahresende ausgegeben sein, aber und da kann man ja einfach sowas auch mal machen. Es ist ein Weg von vielen, wie der Stefan vorhin schon auch gesagt hat. Jeder hat da so sein eigenes Muster, ja, und auch als Hinterbliebener. In welcher Form auch immer, ne? Ob es der Arbeitskollege ist, den kannst du ja manchmal schlimmer treffen als vielleicht der Ehepartner.
Ja.
Ja. Was ich heute so mitnehme, ist so die Sicht, so wie dass wenn jemand sich suizidiert, dass der Hinterbliebene, der engste Hinterbliebene, dass da die Straßenseite, das gewechselt wird von Freunden oder da stimmt irgendwas in der Familie nicht oder irgendwie was, das wissen doch die gar nicht. Die wissen da gar nicht, was der Auslöser desjenigen war. Hm. Kann ja eine intakte Beziehung gewesen sein.
Ja, aber das ist ja eben dieses Stigma, wenn sich der Ehepartner umbringt, ne? Da war die Frau dann schuld, auf jeden Fall. Die war eine schlechte Ehefrau.
Ja, aber es ist doch, aus der Erfahrung her ist es doch, kannst du da einen Erfahrungswert nochmal mitnehmen? Ist das so? Nö. Unbedingt? Zwangsläufig?
In den wenigsten Fällen. Aber es war ja auch bei mir so, dass von der Kripo erstmal gegen mich ermittelt wurde. Also die Fragestellung ging in Richtung, wann haben sie ihre Mutter das letzte Mal gesehen? Wie haben sie interagiert? Also die haben auf jeden Fall erstmal geguckt, weil solche Katastrophen oft eben auch in der Familie passieren. Mhm. Und das hat sich in dem Augenblick geändert, als ich Würgereiz hatte und aufs Klo rennen musste. Und dann haben sie gemerkt, okay, das scheint ja dann doch...
Aber wahrscheinlich scheint das ja so eine Prozedur zu sein oder so ein Ablaufplan.
Ich habe es auch nicht persönlich genommen. Also das ist einfach nur, der hat seinen Job gemacht.
Der hat seinen Job gemacht. Könnte man es anders machen aus deiner Sicht? Oder müssen die das, also sie werden es ja wahrscheinlich von ihren Vorgaben so machen müssen, aber es ist ja wahrscheinlich nicht jeder so, ich sag mal jetzt salopp cool wie du, der sagt, ich bin euch da jetzt nicht böse, ihr müsst das machen, aber ich gehe jetzt kotzen. Entschuldigung.
Es ist, nee, ja, alles gut. Es ist, nein, Ich habe auch Berichte gehört von Kripo-Beamten, die da weniger taktvoll waren. Ich weiß nicht, ob es Empathiekurse bei der Polizei gibt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch viele positive Rückmeldungen bekommen. Sehr einfühlsame Kripo-Beamten, also es gibt halt wirklich Sonne und solche.
Ja, ich weiß auch nicht so hundertprozentig, inwieweit die da geschult werden. Ich glaube, das ist nicht so pralle. Ich glaube, das machst du die Erfahrung, glaube ich, auch mit. Ja, und du bist ja auch als Kripo-Beamter nicht jeden Tag gleich. Ja, du hast natürlich auch jeden Tag irgendeinen außergewöhnlichen, der hat vielleicht den Tag schon zwei Mordfälle gehabt, ja. Und
das war bei mir so.
Ja.
Das war bei mir so, dass er beim zweiten Treffen kam, haben wir uns bei der Wohnung meiner Mutter getroffen und ich bin zu spät, Entschuldigung, aber ich habe gerade wieder einen Mord an der Backe. Und ich dachte, in dem Augenblick, aha. So, also, aber die sind auch nicht immer hundertprozentig bei der Sache, dass sie jetzt, oh, was habe ich da gerade gesagt? Das ist menschlich, das ist einfach menschlich.
Aber ist das nicht vielleicht auch eine Unterbesetzung? Die müssten ja dann vielleicht zu zweit kommen. Wir werden ja wahrscheinlich auch unter Stress stehen. Ja,
auf jeden Fall, die schieben da Überstunden im Tausenderbereich vor sich her. Das
ja, und ich sag mal so, ich meine, die haben ja auch damit zu kämpfen, ungewöhnliche Todesfälle, ja. Die haben da vielleicht 3 am Tag auf dem Tisch, ja, oder was weiß ich, im Durchschnitt 2 aufs Jahr gerechnet. Ja, das steckst du ja auch mal nicht so weg. Und ich glaube, so eine richtige Nachsorge haben die da auch nicht.
Nee.
Ne? Sie haben da zwar ihr Igel, aber so pralle.
Ich hatte gerade neulich einen Fall, auch wo der Bestatter, auch ein Trauerbegleiter, bei dem Abschied zum Betroffenen gesagt hat, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Ja, gut.
Ne? Das nimmst du aber nur selber persönlich. Ja. Das ist dem so rausgerutscht. So dieses kann passieren, darf aber nicht.
Ja. Na? Aber dafür sind wir Menschen.
Genau.
Und keine Maschinen. Und selbst so ein PC kann abstürzen. Richtig. Und auch genau. Ein Handy. Und liebe Leute, wir haben es gleich geschafft. Jeder hat noch so das letzte Wort hier für die Sendung. Also für mich war das jetzt echt so wie im Flug und ich habe irgendwie so das Gefühl, es ist doch noch nicht alles irgendwie gesagt. Jessica, wie geht's dir?
Genau so. Also ich habe das Thema jetzt mal auch anders erlebt. Wie gesagt, wie du schon sagst, ist ja ein Tabuthema an sich. Mhm. Ja, gerade so auch meine Generation. Aber es kommt halt immer vermehrt vor, muss ich auch sagen. Also man hört jetzt mehr davon als vorher. Also daher, ich fand es jetzt mal interessant, auch mal von der Sichtweise zu sehen und dass man das auch mal so weitergeben kann. Ja, also daher, mir hat es viel gebracht.
Also persönlich und wahrscheinlich auch für einen Job.
Alles immer.
Ist ja schön, wenn man viel mitnehmen kann. Mhm. Ja.
Das auf jeden Fall. Also ich werde dein Projekt weitertragen. Das finde ich absolut spannend. Das finde ich, da bin ich absolut neugierig. Dein Buch werde ich mir vornehmen. Also das nehme ich hier mit.
Und ja, hast du welche mit, Stefan? Nee.
Nein, ich
habe ja. Kannst du es hier gar nicht mitnehmen.
Auf diese Wunde musste er noch rumreiten. Also, ich habe alles zu Hause liegen lassen und sowas.
Ja.
Ich werde dir selbstverständlich ein Buch senden und dir auch.
Das liegt.
Die Adressen tauschen wir noch aus. Also das Buch kann man auch kaufen. Suicide heißt es und sowas. Mhm. Und ich auf meiner Homepage, wenn man da. Es gibt auch eine Videolesung. Ich lese auch eine Stunde vor aus meinem Buch an den Originalorten. Und das sind immerhin 3 Länder. Da kann man sich also. Wer mich sucht, also der findet, also ich weiß nicht, darf man die Webseite sagen?
www.stefan-lange
und ganz wichtig am Ende, .ch für die Schweiz. Mhm. Und es ist oft so
in Sendungen. Wo sie dann auch das Geld überweisen für die Bücher.
ich sage das deswegen, Kontaktaufnahme, manchmal hat ja ein Zuhörer dann noch eine Frage und sowas und will Kontakt mit mir aufnehmen, das erlebe ich immer wieder, von daher, da gibt es ein Formular, da kann man mich kontaktieren.
Ah, sehen Sie, dann Kontonummer gebe ich Ihnen auch durch.
Ich danke dir auf jeden Fall für die Einladung. Das war absolut spannend heute. Ich finde das total ambitioniert, was du hier machst. Das finde ich total stark. Und
mein Schlusswort, wenn ich das sage.
Da fällst du jetzt. Ich bin das ja mittlerweile gewohnt, ne? Aber
Reden kann Leben retten. Das möchte ich wirklich draußen allen Hörern sagen und sowas. Reden kann Leben retten. Und das ist wichtig. Und das möchte ich auch sagen. Tut mir leid, wenn ich dir das Wort
gebracht habe. Ich war ja schon fertig.
Ja, reden kann Leben retten. Egal, heute haben wir noch dazu gelernt, egal mit wem du redest. Ja, und das kann auch über ein Tier sein und vielleicht auch erstmal mit einem Baum und einfach erstmal üben oder vorm Spiegel. Ja. ja, die Message kann man ja, man kann ja mit vielen reden. Ich bedanke mich natürlich auch riesig bei euch für euer Arrangement, dass ihr auch teilweise so von weit her gekommen seid. Und Leanne, was nimmst du mit? Also uns?
Deine Jacke.
Nee, das Arrangement gefällt mir hier, dass so viele ehrenamtliche Leute gibt, die auch ein bisschen was tun, ja? Bin ich begeistert?
Ja. Naja, Kontonummer haben wir ja. Liebe Leute, am Donnerstag, am 10. ist Weltsuizidpräventionstag. Ja, ich glaube, 18 Uhr sollte man eine Kerze ins Fenster stellen, kann jeder halten, wie er das möchte. Es gibt sehr, sehr viele Veranstaltungen, unter anderem auch, wir werden uns in Dessau sehen. Ja, auch bloß zwangsläufig, weil ich da einen längeren Zahnarzttermin habe, habe ich mir so gedacht, das gucke ich mir auch mal an. Okay. Ja, wie gesagt, wir machen ja alles ehrenamtlich hier und das geht ja alles aus der Privattasche. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich bei euch und ich hoffe...
Ja, wir danken
dem Radio und dir, dass ihr das Thema aufgegriffen habt. Ja. Das ist toll. Ja, und wir hören uns dann im nächsten Monat wieder. Bleibt gesund, achtet auf euch und wir spielen jetzt noch von Peter Maffay, Wenn der Himmel weint, und verabschieden uns. Schönen Abend euch. Ich hoffe, es hat euch was gebracht und bis dahin eine gute Zeit.